In dieser Hochbeetbank wachsen Blumen, die in Deutschland Tagetes oder Studentenblumen genannt werden. Sie sind in Gärten hierzulande häufig anzutreffen. Aber was haben sie für eine Geschichte? Die Blumen in den kräftigen Gelb- und Orangetönen stammen aus Mexiko. Dort heißen sie Cempasúchil. Dieser Name kommt aus der indigenen Sprache Nahuatl. Sempowali bedeutet 20 und Xochitl heißt Blume oder Blütenblatt. Cempasúchil bedeutet also die Blume mit 20 Blütenblättern. Eine alte Nahuatl-Legende besagt, dass die Cempasúchil-Blume durch eine Liebesgeschichte entstanden ist. Xochitl und Huitzilin waren zwei Liebende, die jeden Nachmittag den Berg bestiegen, der Tonatiuh, dem aztekischen Sonnengott, geweiht ist. Sie trugen immer Blumen bei sich, da sie auf diese Weise der Gottheit ihre Verehrung zeigen konnten. Am Vorabend eines Krieges wurde Huitzilin in die Armee einberufen, da mehr Männer benötigt wurden, um das Land zu verteidigen, das der Feind zu erobern versuchte. Leider starb Huitzilin im Kampf. Voller Schmerz und Trauer bestieg Xochitl am folgenden Tag den Berg Tonatiuh und flehte den Gott an, sie von dem schrecklichen Leid zu befreien, das sie durch den Verlust ihres Geliebten erlitten hatte. Sie sehnte sich nach einer Wiedervereinigung mit Huitzilin in der Welt der Toten. Der Gott Tonatiuh, der um die Innigkeit ihrer Liebe wusste, erfüllte ihren Wunsch. Der Sonnengott ließ seine Strahlen auf Xochitl fallen und verwandelte sie in eine wunderschöne gelbe Blume. Kurz darauf landete Xochitl, inzwischen ein Kolibri, auf der Blume, die ihre Blütenblätter öffnete und sofort einen unbekannten Duft verströmte. So ermöglichte Tonatiuh Xochitl und Huitzilin, ihre Liebe fortzusetzen, solange die gelben Blumen als Zeichen ihrer Liebe weiterlebten. In Mexiko symbolisiert die Cempasúchil-Blume Leben und Tod. Und seit alter Zeit glaubt man, dass sie die Sonnenstrahlen speichert. Deshalb wird sie verwendet, um den Weg der Toten aus der Unterwelt in die unsere zu beleuchten. Und man sagt, dass sie aufgrund ihrer Farbe und ihres Duftes eine starke Anziehungskraft hat. Auch nach dem irdischen Leben. Die Cempasúchil-Blume ist also ein Tor zwischen den Dimensionen. Das Bindeglied, das die spirituelle Welt mit der physischen verbinden kann. Deshalb ist Mexiko seit der Antike am Vorabend des Tages der Toten vom Duft der Cempasúchil erfüllt. Auf den Friedhöfen, in den Kirchen und auch in allen Häusern. Der Duft ist in jeder Opfergabe, die die Familien vorbereiten, um die Toten zu empfangen, die an diesem Tag zu Besuch kommen, um noch einmal die Aromen und Gerüche zu genießen, nach denen sie sich in der Unterwelt sehnen. Der Pulque de Cempasúchil zum Beispiel ist ein köstliches alkoholisches Getränk, das ausschließlich für die Feierlichkeiten zum Tag der Toten hergestellt wird. Die Cempasúchil-Blume hat auch eine heilende Wirkung, die seit dem Altertum von den mexikanischen Kulturen zur Bekämpfung von Verdauungs- und Atembeschwerden verwendet wird, indem sie als Tee aufgebrüht oder als Öl auf Brust und Rücken aufgetragen wird, um Erkältungen zu heilen und die Lungen zu erwärmen. Sie kann auch gegen Erbrechen, Verdauungsstörungen und Durchfall eingesetzt werden, ebenso bei Menstruationsbeschwerden. Ihre leuchtend gelb-orange Farbe wird zum Färben von Stoffen verwendet und im Garten wird sie wegen der insektenabwehrenden Wirkung ihrer Wurzel geschätzt. Die Cempasúchil-Blume stammt also ursprünglich aus Mexiko. Das wirft die Frage auf, wie sie hierher gekommen ist und warum sie hier unter dem Namen Tagetes bekannt ist. Im Jahr 1517 erreichten etwa 100 Spanier mit zwei Schiffen als erste Europäer von Kuba aus das heutige Mexiko. Nach anhaltender Gegenwehr und begünstigt durch eingeschleppte Krankheiten und Verrat konnten spanische Truppen unter Hernán Cortés 1521 die wichtigste Stadt der Azteken, Tenochtitlan, erobern und zerstören. Sie ermordeten ihre Einwohner zu Tausenden. Auf den Überresten der Tempel wurden christliche Kirchen gebaut. So entstand auf den Ruinen von Tenochtitlan die heutige Stadt Mexiko-Stadt. Die spanische Kolonialherrschaft in Mexiko endete erst 300 Jahre später, im Jahr 1821. Die Spanier brachten verschiedene Pflanzen aus Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern nach Europa, um sie dort auch anzubauen. Die Einführung dieser neuen Pflanzenarten bewahrte Millionen Menschen in Europa vor dem Hungertod. Andere Pflanzen wurden von den europäischen Kolonialmächten in ihre Kolonien in Afrika und Asien gebracht, wo sie unter Ausbeutung und Versklavung der lokalen Bevölkerung angebaut wurden. Zu diesen aus Lateinamerika stammenden Pflanzen gehören Kartoffeln, Tomaten, Chili, Schokolade, Mais, Tabak und die Blume Cempasúchil. Im Jahr 1753 gab der Schwede Carl von Linné, der Begründer der botanischen Klassifikation mit universalem Anspruch, der Gattung der Cempasúchil-Gewächse den Namen Tagetes. Wie kam er auf diesen Namen? Der Name Tagetes geht auf den Namen eines etruskischen Gottes namens Tages zurück. Die Legende besagt, dass eines Tages ein etruskischer Bauer sein Land pflügte, um es für die Aussaat vorzubereiten. Aus dieser gepflügten Erde sprang plötzlich Tages hervor. Er hatte das Aussehen eines Kindes, aber die Weisheit eines Weisen. Er begann zu sprechen und lehrte die versammelte Menge das Wissen, die Zukunft nach Naturphänomenen vorherzusagen. Aber was hat die Blume Tagetes mit den Etruskern zu tun, die im heutigen Italien in der südlichen Toskana und im nördlichen Latium lebten? Eigentlich nichts. Es handelt sich vielmehr um eine rein assoziative Namensgebung, die die Herkunft und Geschichte der Pflanze ignoriert. Möglicherweise gab Carl von Linné der Blume diesen Namen, weil sie so einfach anzubauen ist und schnell wächst, sobald es wärmer wird. Sie scheinen einfach aus der gepflügten Erde zu sprießen, wie der Gott Tagis. Und so wurde der Name Cempasúchil ausradiert, als die Pflanze nach Europa kam. Seitdem ist sie hier nur noch als Tagetes oder Studentenblume bekannt. Die Engländer nannten sie Marigold, nach dem Ausdruck Mary's Gold. Aber eigentlich gab es noch eine andere Blume, die Marigold genannt wurde, nämlich die Ringelblume, eine Pflanze, die in Europa heimisch ist. Da beide gelblich-orange sind, beschloss die englischsprachige Welt, dass sie sich den Namen teilen sollten. Beide wurden dann austauschbar als heilige Opfergabe für die heilige Jungfrau Maria verwendet. Daher auch der Name Marigold. Historische Dokumente belegen, dass die Marigold in der viktorianischen Zeit ein Symbol für Trauer, Verzweiflung und Leid war. Sie ist eine Blume des Gedenkens. Deshalb wird sie oft auch auf Friedhöfen gepflanzt. Aber es ist nicht klar, ob damit die Ringelblume oder die Cempasúchil gemeint ist. Oder beide. Vielleicht hätte man, um Verwechslungen zu vermeiden, der Ringelblume den Namen Marigold lassen und die andere weiterhin Cempasúchil nennen sollen. Es ist nicht klar, ob die viktorianische Assoziation von Marigold mit Trauer und Kummer etwas mit dem Glauben der Menschen in Mexiko zu tun hat. Aber es ist schön, die Möglichkeit einer solchen Verbindung in Betracht zu ziehen. Vor dem Tod sind wir schließlich alle gleich. Hören wir nun ein Gedicht von Rosa Adriana Méndez Santís über den Tod. Aus der indigenen Sprache Zeltal ins Spanische übersetzt. Ich gehe zwischen Blumenfeldern, zwischen den gelblichen Wolken des Sonnenuntergangs, Cempasúchil, meine traurige Erinnerung. Die steinerne Nacht öffnet ihren Sarg und lässt mein Lied erklingen, mit Blumen und Kerzen geschmückt. Mein brennendes Herz umhüllt die alten Zeiten und mein Geist ruft nach dem Wiedersehen mit meinem Geliebten. Ich warte auf ihn am Altar. Vielleicht kommt er, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er kommt, das spüre ich. Mein Geliebter tritt mit seiner Gabe ein. Und kniend betet er in der Dunkelheit und sieht mein Licht. Und ich sage ihm ein letztes Mal, lebe wohl, während der Nebel mich dem Land der Lebenden entrückt. Aber die Reise der Semper-Suchil-Blume war in Europa noch nicht beendet. Die Verwirrungen über Namen und Herkunft gingen weiter, als die Semper-Suchil ihre Reise fortsetzte. Die Europäer hörten nicht auf zu reisen, sogenannte neue Länder zu entdecken und neue Kolonien zu erobern, um ihren Glauben zu verbreiten, besessen von der Suche nach Reichtum und Macht. Häufig brachten sie auch Pflanzen aus Kolonien anderer Kontinente in die neuen Kolonien mit und führten sie dort ein. So brachten europäische Händler im 16. Jahrhundert Tagetes nach Indien, ebenso wie Kartoffeln, Tomaten, Chili und andere Pflanzen. Die Semper-Suchil, die nach Indien gebracht wurde, ist als afrikanische Tagetes bekannt, da die Setzlinge von dort stammten. In der Tat gedieh die Semper-Suchil in Afrika sehr gut und verbreitete sich dann weiter nach Indien. Diese farbenfrohen, vielblättrigen Blüten ersetzten schnell Blumen aus der Ringelblumenfamilie, die in Indien jahrhundertelang für die tägliche Andacht, für Opfergaben für die Götter, insbesondere zum Diwali-Fest verwendet worden waren, aber auch zum Schmuck von Hochzeitszeremonien, für Girlanden zur Begrüßung verehrter Gäste und zum Schmuck der Toten vor der Einäscherung. Hindus, Buddhisten und viele andere spirituelle Traditionen verwenden die Tagetes in ihren Ritualen. Mit diesen Religionen verbreitete sich auch diese Blume weiter Richtung Osten nach China, Japan und Südostasien. So setzt sich die Reise der Semper-Suchil um die ganze Welt fort, bis zum heutigen Tag. Wir kennen die Semper-Suchil als schöne Topfblume, aber sie wird auch als natürliche gelbe Lebensmittelfarbe verwendet. Unter anderem lässt sie Käse und Butter schöner aussehen. Außerdem wird sie dem Hühnerfutter beigemischt, damit die Eier ein leuchtend gelbes Dotter bekommen. Ihre ätherischen Öle werden zur Herstellung von Parfüm verwendet. Außerdem ist die Tagetes reich an Lutein. Das aus diesen Blüten gewonnene Lutein wird zu Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet, die Sehkraft verbessern. Es sind wunderschöne Blumen, die wie viele kleine Sonnen aussehen. Und höchstwahrscheinlich haben wir Teile dieser Blumen, die Semper-Suchil, Tagetes, Ringelblumen und viele andere Namen haben, die ihnen jedes Mal gegeben wurden, wenn sie in ein anderes Land kamen, zu uns genommen. So sind diese Blumen buchstäblich in uns. Hören wir nun zum Abschluss ein Gedicht des Dichterkönigs Nezahualcóyotl. Meine Blumen werden nicht zu Ende gehen. Meine Lieder werden nicht aufhören. Mit meinem Gesang lasse ich sie aufsteigen, sich verteilen, sich zerstreuen. Selbst wenn die Blumen verwelken und verblassen, werden sie dorthin gebracht, ins Innere des Hauses, des Vogels mit goldenen Federn.